Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, eurem Nerdkram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend. Mit mir ist wieder der wunderbare Nikolas Siever dabei. Nico, sag Hallo.
Hallo.
Wir quatschen wieder über alles, was uns gerade in den Kopf kommt. Und alles weitere gibt's wie immer nach dem Intro. Ja, ist eine Weile her, dass wir miteinander gequatscht haben.
7 Tage. Gut, ein bisschen mehr. Vielleicht 8.
Gut, ein bisschen mehr. Wie war das noch mit Ryan Gosnold oder so ähnlich?
Irgendwie so war da was, genau.
Ja, genau. Irgendwie so. Aber lassen wir das.
Flo, ich hab da kein gutes Thema zum Einstieg.
Okay.
Du magst doch Berge, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Okay, was okay. Kommt jetzt?
Kletterst du auch gerne Berge rauf?
Also ich wandere und klettern, also geklettert bin ich jetzt noch nicht wirklich aktiv, also nicht jetzt mit Seilen und so weiter. So.
Okay. Weil es gibt jetzt einen wunderbaren Animationsfilm.
Okay.
Der sich ums Bergsteigen dreht. Es heißt, der Film heißt Der Gipfel der Götter, basierend auf einem sehr langen Manga, der irgendwann, ich glaube, der kam Ende der 90er raus.
Okay.
Und es geht ums Bergsteigen. Die Story ist ein bisschen, wie erzählt man das jetzt am besten nach? Also es geht im Grunde um einen Reporter, der, also ein Fotografen, der für Sportmagazine Fotos macht, nämlich von Bergsteigern. Und der kommt in Nepal dazu, dass ihm die Kamera von einem sehr berühmten Bergsteiger, nämlich dem wird eine alte Kamera angeboten, und diese Kamera ist wahrscheinlich die Kamera, die die ersten Bergsteiger mitgenommen haben, die auf den Mount Everest wollten. Noch bevor der erste Aufstieg irgendwie in den 50ern geglückt ist, gab es irgendwie zwei Typen, die haben das schon irgendwann 1928 versucht. Und er glaubt halt irgendwie erst nicht, dass das die richtige Kamera ist, und trifft dann aber auf einen japanischen Bergsteiger, der sich da in Nepal quasi darauf vorbereitet, ohne Sauerstoff irgendwie eine sehr gefährliche Route, diesen Berg, den Mount Everest, hochzuklettern. Und dann geht es quasi darum, dass dieser Journalist so ein bisschen die Historie, die Biografie dieses Bergsteigers, des japanischen Bergsteigers, aufarbeitet. Und was dem, also warum. Und es ist so eine,
also wieso unglaublich, der das macht oder was ihn
antreibt. Genau, es geht so ein bisschen darum, wie er das macht, was der auch als durchmacht, wenn man da diese Berge hochsteigt. Also gleich Contentwarnung: in dem Film stirbt ein Minderjähriger bei einem Kletterunfall.
Okay.
Aber
es ist animiert, ne?
Alles, es ist oder? Animiert, es ist animiert. Okay. Es ist ein Animationsfilm. Und es gibt, also Bilder, super. Also wenn da diese Bilder, die sie da für das Bergsteigen da finden, wie sie da wirklich diese kleinen Menschen da über diese enormen Felswände lang kraxeln, ist unglaublich faszinierend und scheiße beängstigend.
Ja, okay.
Genau, und dieser Reporter ne, arbeitet halt die Biografie aus, sucht diesen Bergsteiger, weil er weiß, der hat auch diese Kamera von dieser Mount Everest-Expedition und jagt dem dann quasi hinterher für die Story und folgt ihm dann quasi auch bei seiner Mount Everest Besteigung, soweit er kann, um quasi seinen Bergsteigerversuch da zu dokumentieren und dann irgendwie der Welt zu zeigen. Hm. Das ist ein sehr interessanter Film, wunderschön gemacht, sehr dramatisch in Teilen und es ist, keine Ahnung, das ist es behandelt halt diesen Drang irgendwie da seine Grenzen zu überwinden und einfach diesen fucking Berg, den fucking Berge raufzusteigen. Warum machen Leute so? Also,
ja, das ist es, ne? Das ist schon mal wieder die Frage.
Ne, also das, auch die Leute, die sagen so, ja, ich kann es halt, im Film sagen die Leute, ich kann es halt nicht erklären, das ist halt irgendwas, was mich antreibt, ne? Ich versuche da meine Grenzen zu überschreiten. Hm. Ich kann halt nicht aufhören zu klettern.
Hm.
Und es ist sehr faszinierend.
Ja, also, ich glaube, wer da auch relativ viel weiß und darüber auch sehr viel berichtet und darüber geschrieben hat und das auch alles selber erlebt hat, ist Reinhold Messner, Alpinist, der jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist. Der ist jetzt auch schon, ich glaube, 70 Jahre alt. Und der hat ja auch den Mount Everest mehrere Male bestiegen, mal mit und mal ohne Sauerstoff, zusätzlichen Sauerstoff. Was eine unheimliche Herausforderung ist, weil wir uns da über 8000 Meter befinden und für uns, also für uns beide jetzt, wie wir auf dem Flachland groß geworden sind,
ich glaube, wenn man auf irgendwie über 8000 Meter Höhen, also auch über 8000 Höhenmeter kommt, dann ist das, glaube ich, im Sprachgebrauch ist das die Todeszone.
Ja.
Weil da wirklich der Körper schon so wenig Sauerstoff bekommt, dass es halt echt gefährlich wird.
Ja, definitiv. Also, ich war mal auf dem Ecle du Midi, das ist in den Alpen der Berg, der ziemlich nah am Mont Blanc ist, und der Mont Blanc ist über 4000 Meter hoch, das ist der größte Berg der Alpen, und der Ecle du Midi war 3800 Meter hoch, und ich kann nur sagen, dass ich da schon sehr an die Grenzen gekommen bin. Also, ich habe ziemlich gejapst, weil die Luft so dünn ist, also der Sauerstoffgehalt in der Luft ist so dünn, dass du Kreislaufprobleme bekommst relativ schnell. Das war damals auch oder ist immer noch ein sehr großes Ausflugsziel. Natürlich dann auch von asiatischen Gästen aus Japan oder aus China. Und es war dann tatsächlich so, dass die, also es gab dann natürlich dann also ich war da im Sommer, da gab es natürlich auch so eine tolle Terrasse, von wo man aus natürlich die ganzen Berge überblicken konnte und so weiter. Und es war dann tatsächlich so, dass alle Gäste quasi an dem Geländer lehnten und saßen und nach Luft rangen, weil sie sich nicht großartig bewegen konnten da oben. Einfach weil jede Bewegung, die Energie halt Atem, kostet. Genau, ja. Atem gekostet hatte, das war so anstrengend. Das ist auch so, also wer daran nicht gewöhnt ist, dem bleibt relativ schnell die Luft weg und das hängt einfach mit den roten Blutkörperchen im Blut zusammen und Menschen, die in großer Höhe aufwachsen, es gibt ja auch in den Anden Leute, die wohnen in über 5000 Metern Höhe und leben da einfach so, ganz normal wie wir auch. Und die haben das quasi schon in den Genen mit drin, dass sie das überhaupt aushalten. Also ja. Allein das ist schon diese Höhe überhaupt einfach nur da zu sein, wenn man oder nichts macht.
Ist normal das irgendwie bewegen zu können. Das ist schon, ja.
Ja, genau. Und die andere Sache ist ja dieses, was treibt die Leute an, da immer wieder hochzuklettern, noch gefährlichere Routen und warum macht man das? Ne? Ich meine, es zwingt einen keiner dazu, man kriegt nichts dafür. Oder
und im schlimmsten Fall geht man rauf. Wir haben immer, auf dem Everest sind tote Leute, die da seit fast 100 Jahren oben sind. Und wir wissen, dass die da sind. Wir wissen, wo die liegen. Aber wir kriegen die nicht runter.
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu, ja. Wobei der Mount Everest ist, glaube ich, vom Klettergrad oder vom Schweregrad ist es, glaube ich, nicht so, der ist nicht so anspruchsvoll. Also da geht es einfach nur um die Höhe, dass du die Höhe aushalten musst. es gibt da auch mehrere Zwischenlager und Sherpas.
Ja, es gibt ja die Camps, da kannst du dich ja zum Teil auch hochfliegen lassen und dann irgendwie nur eine Etappe machen oder so.
Ja, das ist also, der Mount Everest ist natürlich, das ist ziemlich krass, was da alles so abgeht, aber ja, also es gibt Berge, die sind nicht ganz so hoch, aber die sind sehr viel steiler und da hat man auch klettertechnisch viel mehr Risiken drin als jetzt bei Mount Everest. Mhm. Aber ja.
Weil mich hat es ein bisschen gepackt. Es gibt jetzt auf Netflix auch eine Doku, die heißt 14 Gipfel. Mhm. Da geht es um einen nepalesischen Bergsteiger, der irgendwie versucht, in einem Jahr alle 8000 Höhenmeter Gipfel zu besteigen.
Oh.
Und das sind irgendwie 14 Stück. Und ich glaube, da werde ich noch mal reingucken.
Da hat aber noch einiges vor sich. Das ist schon... Eieiei. Ja, ist natürlich unheimlich gefährlich, ne? Also, der Reinhold Messner hat ja seinen älteren Bruder auch am Berg dann verloren, als sie da in Nepal waren damals. Also da war er ja noch jünger, aber also es birgt alles unheimliche Gefahren, ne? Also das muss man sich immer vor Augen führen.
Ich meine, da oben ist halt nichts gesichert, ne? Da rutschst du ab, das war's. Da ist irgendwie mal ein Schneerutsch und der reißt dich mit und die Dinger sind halt groß.
Ja, also, das ist halt du fällst tief, also... Ne?
Oder keine Ahnung, so eine Lawine reißt dich mit und dann bist du da irgendwie unter 100 Metern Schnee. Was auch gelaufen? Ist es irgendwie windig und irgendwo wird ein Stein losgelöst, den du nicht siehst und dann brettert dir gegen den Kopf, dann war es das auch vorbei. Das ist ein hochgefährliches Gelände da oben. Holy shit.
Ja klar, also...
Mir ist das Ikea-Bällebad schon zu gefährlich.
Das Ikea-Bällebad... Ja, also mit dem nehme ich es auf jeden Fall noch auf. Vor allem kriegst du im Wellebad selbst unter den Wellen immer noch Luft. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber unter einer Lawine geht dir immer die Luft aus.
Ja, das stimmt. Ja, dann musst du dir einen von diesen zotteligen Hunden irgendwie anschaffen, die immer mit sich rumtragen.
Bernardiner. Genau. Aber das mit dem Rum ist eigentlich nur eine Geschichte, so ähnlich wie mit den Wikingern und den Wikingernhörnern. Das ist auch Quatsch.
Kein Alkoholhund? Nein. Betrogen.
Der hat noch nie das getragen, aber egal. Nee, der Bernardiner, das ist auch ganz vom St. Bernhard. Da gab's damals einen Pass, gibt's auch heute noch, kann man im Sommer rüberfahren. War ich tatsächlich schon mal, aber wirklich als kleiner Dübs, als Dreijähriger oder Fünfjähriger, ich weiß es nicht mehr.
Ja, schon eine Weile her.
Und da gibt es auch die Bernardiner und die springen da auch rum. Und das sind, also Bernardiner sind schöne Hunde, das muss man wirklich sagen, irgendwie. Aber die sind auch verdammt groß.
Aber es stimmt, dass die auch als Rettungshunde
benutzt
wurden, oder?
Ja, die haben Lawinenopfer zum Beispiel gefunden. Also es gab angeblich einen Bernardiner, der da oben alleine 30 Menschen unter einer Lawine gefunden hat.
Holy shit, gib dem Hund eine Medaille.
Also, genau, das wollte ich eigentlich auch nochmal sagen. Also, in den Alpen gibt es eigentlich überall eine Bergwacht, an die du dich dann entsprechend wenden kannst, wenn irgendwas passiert oder wie auch immer, ne? Sofern du sie dann auch erreichst, ne? Deshalb ist es immer gut, wenn man seine Klettertouren vorher ankündigt, auch nochmal bei der Bergwacht anmeldet. Aber natürlich sagen die auch, ab einem bestimmten Punkt, wenn jetzt Wetter ist, wir können jetzt keine Rettungsmission starten, das geht nicht. Und in Nepal oder jetzt generell im Himalaya ist es... ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es nicht so gut geregelt ist, wer da Rettungsmissionen durchführt, wenn überhaupt welche stattfinden. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen, wenn man da unterwegs ist. Das ist nämlich ziemlich gefährlich.
Das glaube ich. Ja. Das glaube ich.
Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Kick, weißt du, so Risiko und eine Mischung von Risiko, es schaffen zu wollen und Du hast die bombastischste Aussicht ever.
Ja, aber ist es das wert? Die Anstrengung? Die Kälte, vor allem die Kälte, die verdammte ja, Kälte, die irgendwo im Schlafsack da, in so einem dünnen Zeltchen, im Schlafsack da irgendwo im Schnee rumliegen. Ist es das wert?
Ja, also.
Ich glaube, man ist kein Bergsteiger verloren gegangen.
Ich fürchte auch. Also manchen schon, ne? Also wie gesagt, ich bin noch nie selber geklettert, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, auch sehr gefährlich. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, ob du jetzt im Sommer oder im Winter bergsteigst oder kletterst. Das macht nochmal einen riesen Unterschied. Und es ist gar nicht gesagt, dass es im Sommer zwangsläufig leichter läuft, weil es können beispielsweise Lawinen können eher im Sommer abgehen, weil die Wenn es schmilzt. Genau, also wenn es Wintereinbrüche gibt im Sommer, also sagen wir mal, irgendwie 2 Tage schneit es durch und kurz darauf kommt Wärme, dann wird der Schnee, schmilzt der und wird unheimlich schwer. Und alle Überhänge, die sich dann gebildet haben, kommen dann halt als Lawinen runter. Und das ist halt auch im Sommer. Also es ist schon sehr gefährlich, ja. Man muss da schon ziemlich aufpassen. Aber Skifahren tue ich trotzdem gerne. Naja. Also alles, also vielleicht ist das ja noch was für dich. Alles, was mit einer Gondel erreichbar ist, ist doch schon mal nicht schlecht. Da muss man nicht wandern, es ist nicht anstrengend. Manchmal hat man noch ein Restaurant oben.
Ja, so eine Gondel kann aber auch abstürzen.
Ja, gut.
Aber, ja, na gut. Apropos kalt und nass und draußen sein. Ich glaube, heute ist eine ziemliche Outdoor-Folge.
Ja.
Flo, du bist doch manchmal auf YouTube unterwegs.
Hin und wieder, ja.
Genau. Bist du schon Seven vs. Wild über den Weg gekommen?
Jein. Ich hab mal ganz kurz in die erste Folge ein bisschen reingeguckt, aber wirklich nur so die ersten 3 Minuten oder so. Also nicht lange, aber ich weiß, es geht irgendwie darum, dass einer so eine Challenge gemacht hat. Von wegen 7 Leute stecken wir in den Wald. Und die müssen halt irgendwie Aufgaben erfüllen. Und wenn sie ein Handy benutzen, fliegen sie automatisch raus. Und wer am Ende noch übrig bleibt, der gewinnt.
Oder so. Genau, so ungefähr ist das. So passt ziemlich genau. Und das ist jetzt irgendwie auf YouTube, also momentan das Ding, das geht super durch die Decke.
Okay.
Ich hab jetzt, glaube ich, auch die ersten, ich glaube, 8 Folgen, die jetzt raus sind, durchgeguckt. Und ich muss sagen, ich feiere das total. Also ja, vom Grundkonzept 7 Leute, irgendwie so, irgendwie, ich glaube, das sind alles irgendwie so Survival-YouTuber, Bushcrafter, Überlebensleute.
Mhm.
So halt so in dieser Outdoor-Szene sind die unterwegs.
Achso, ich dachte halt erst, das wären so Streamer oder so deutsche Streamer, nee, und das wird dann so eine Art zweites so Dschungelcamp oder so ein Scheiß.
Das sind auch Streamer, aber das sind halt irgendwie. Die machen halt nicht irgendwie hier Videogame-Content, sondern, keine Ahnung,
Outdoor.
3 Tage im Winter im Harz touren, im Zelt. Okay. Oder irgendwie 24 Stunden lang ohne Essen und selbstgebautem Shelter in der Wildnis überleben. Oh, sowas machen die halt. genau.
Muss man sich auch gut überlegen, ob man das will. Also, ich bin ja kein Fan vom Zelten, deswegen, das ist mir immer zu kalt.
Genau, und die haben sich halt, da hat sich halt einer überlegt, ey, machen wir doch mal so ein cooles Ding. Wir suchen uns irgendwie 7 Leute und die müssen dann eine Woche lang mit, irgendwo in Schweden sind die, glaube ich, eine Woche lang überleben und dürfen auch nur 7 Gegenstände mitnehmen aus einer vorher irgendwie vorgefertigten Liste und müssen dann irgendwie da klarkommen. Haben halt irgendwie ein Notrufding dabei, falls es irgendwie schief geht, die sich verletzen oder so und die da irgendwie notgerettet werden müssen, dann kommen sie da auch weg. Aber genau, sie müssen im Grunde ja 7 Tage da alleine in der Natur von Schweden sein, sich irgendwie um Versorgung kümmern, Schlafplatz kümmern, Feuer ist wichtig. Schweden ist jetzt nicht gerade tropisch. Und müssen dann da vor allem auch irgendwie mit der Isolation klarkommen. Und ich muss sagen, ich finde das echt interessant. Es gibt da irgendwie einen verrückten Typen, der hat sich nur ein Messer und einen Feuerstahl mitgenommen, um da irgendwie Feuer zu machen. Und der sagt da immer die ganze Zeit so, oh, ich bin total fertig, ey, aber ich will das hier durchziehen und ich friere. Jede Nacht ist scheiße kalt. Ich wach immer wieder auf, weil ich irgendwie Schüttelfrost habe. Und ich habe irgendwie seit
Scheiße.
3 Tagen nur Blaubeeren gegessen. Und es ist, Leute, warum macht ihr das? Warum?
Für Fame.
Ich meine,
Sagst du doch selbst immer für die Klicks.
ja, ich meine, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen cool. Und ich würde sagen, also campen vielleicht mal machen, aber dann bitte nicht nass und nicht kalt.
Ja, gut, das wird schwer.
Keine Ahnung,
Also, nass
Stichwort,
geht leider, aber kalt.
irgendwie, keine Ahnung, so Stichwort Glamping oder so.
Glamping? Was ist denn
Glamping,
Glamping?
irgendwie so Glamour Camping, da ist alles schon vorbereitet.
Ach so, ja, das wäre ja
Da
schön, ne?
gehst du irgendwie zu so einem Resort, zahlst da irgendwie was und dann kommst du da in der Wildnis schon so zu einem aufgeschlagenen Lager, wo irgendwie schon das Feuer brutzelt und das Zelt irgendwie offen steht und im Zelt steht halt ein richtiges Bett und so.
Ja, Nico, aber manche würden behaupten, dass das schon kein Campen mehr wäre.
Naja, also also das ist ja, also mit allem, was man macht, man kann ja nicht irgendwie gleich von 0 auf 100 gehen, ne? Also,
Ja.
wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Marathon laufen, dann muss ich auch erstmal irgendwie lernen, so ein bisschen Ausdauer aufbauen, ne? So ein bisschen Cardio machen. Ne? Und jetzt, ich kann ja auch jetzt nicht irgendwie mit 7 Gegenständen einfach mich in der Wildnis setzen und sagen, ich überlebe jetzt eine Woche. Man muss sich ja langsam dahin arbeiten, so Stück für Stück.
Ja, erstmal den Bratwanks und den Weber-Grill und dann geht das hier los.
Genau.
Nee, aber mal ganz blöd gefragt, was würdest du denn für 7 Gegenstände mitnehmen, wenn du die Wahl hättest? Oder wenn du vor
Puh.
die Wahl gestellt wirst, besser gesagt.
Also wenn ich schubbeln darf, wäre Gegenstand 1 schon mal ein voll betankter Camper.
Jo, das zählt
Dann, keine
nicht.
Ahnung, ein Stromgenerator,
Der
Klopapier,
Dieselgenerator.
Räucherpaprika.
Räucherpaprika, was?
Kannst du in der Wildnis nicht ohne Gewürze überleben?
Jo, was? Okay.
Ja, wenn du dir da irgendwie, keine Ahnung, einen Bär erlegst und den da jetzt irgendwie essen musst, dann musst du ja
Als
auch noch
ob
was
du
nach
vor einem
schmecken.
Bär erlegst.
Ja, kein Ding, Mann, Alter. Setz mich irgendwie eine Woche in Schweden aus und dann sagst du, ja, keine Ahnung, irgendwie in 7 Tagen kommen wir rein mit dem Rettungsteam und ich reite dir da auf den Bären raus.
Ja, so wie Putin, ne?
Genau. Nee, keine Ahnung, was wäre denn wichtig? Also wenn ich, geht's wirklich, also geht's jetzt irgendwie nur so, oh, du musst da irgendwie du irgendwie, keine Ahnung,
Ja,
gestrandet und jetzt
so
überleben
wie
oder
die
so wie überleben?
Challenge.
Okay.
So wie die Challenge. Ja.
Auf jeden Fall ein Outdoor-Schlafsack. Das wäre, glaube ich, wichtig. So, irgendwie so einen abweisenden Outdoor-Schlafsack, den man halt auch irgendwie benutzt, um, keine Ahnung, irgendwie berghoch zu klettern oder so. Wäre, glaube ich, schon mal ganz wichtig, wasserabweisend. Weil wenn du irgendwie nicht, wenn du da irgendwie nachts wird es halt, irgendwie auch irgendwie im Herbst, Winter wird es so scheiß kalt da, da holst du dir einen weg. Sowas von. Auf jeden Fall
Naja.
Schlafsack ist wichtig. Dann, oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Messer. Also die haben alle irgendwie ein Werkzeug dabei, irgendwie eine Axt, ein Messer, eine Säge, irgendwie sowas. Irgendwas, womit man Holz bearbeiten kann. Womit man mal schneiden kann, womit man auch irgendwie ein bisschen arbeiten kann. Halt irgendwie so ein Werkzeug. Glaube ich, ganz wichtig. Dann auf jeden Fall, keine Ahnung, Feuerzeug.
Ja, genau.
Am besten so ein Sturmfeuerzeug, was halt auch bei Wind und Wetter nicht ausgeht und das auch ein bisschen nass werden kann. Weil ich glaube, irgendwie Feuerstahl und so, oder das kriege ich nicht hin, oder hier so ein Feuerbogen bauen, da bin ich zu
Ja,
Großstadtkind für.
ich glaube, das würde ich auch nicht gebacken bekommen, oder? Es würde Jahre dauern, ehe da mal ein Funken rauskommt.
Ja, vor allem, da muss das Holz ja auch irgendwie nur so ein bisschen nass sein und schon klappt der ganze Kram nicht, ne? Das ist ja, also, ja. Wie die drei, glaube ich, schon mal so ganz wichtig. Und dann. Ach,
Soll ich mal ein paar nennen, was ich
nenne? Ja, nenn mal ein paar. Vielleicht fallen dir noch mal ein paar ein.
Also was ich, also ich sehe es ähnlich wie du. Also ich würde, glaube ich, auch ein Feuerzeug mitnehmen. Tatsächlich keine Streichhölzer, weil Streichhölzer sind mir zu gefährlich im Sinne von, du machst eins an, Wind hoch, Hauch und sofort ist aus. Das ist dann, ja,
dann hast du ein Streichholz weniger, ne?
Genau, also das ist irgendwann irgendwann ist dann halt empty. Außerdem kann auch die Reibefläche irgendwann so runter sein, dass du zwar noch welche hast, aber einfach es nicht mehr nutzen kannst. Das wäre natürlich scheiße. Wobei das für 7 Tage eigentlich müsste das ausreichen, aber gut. Also Feuerzeug, Schweizer Messer. Mhm. Weil du beim Schweizer Messer hast du die meisten Funktionen, also naja, kommt halt drauf an welches, aber es muss halt noch praktikabel sein. Also ich denke, bei das mit dem USB-Stick würde ich mir sparen.
Ja, ist da glaube ich nicht so sehr, es sei denn, du findest irgendwie eine Birke mit einem USB-Port oder so.
Genau, also das Schweizer Messer. Ich würde tatsächlich mir noch eine Plane mitnehmen. Wenn ja. Mit einer Plane hast du zumindest die Chance, dir aus, ich sag mal, Holz, was du da so findest, und dieser Plane dir halt so ein kleines Zelt zu bauen. Im Übrigen, es gibt auch den Unterschied zwischen Zelten und Biwaken. Du darfst Zelten und Campen und so weiter auf ausgewiesenen Campingplätzen in Deutschland. Gilt das so. Und in eigentlich auch in fast allen anderen Ländern. In Schweden ist das aber nicht so. In Schweden kannst du überall zelten. So, und der Unterschied zum Biwaken ist, dass du kein geschlossenes Zelt hast, sondern nur eine Plane, die du quasi über deinen Schlafplatz aufspannst. Mit, was weiß ich, ja, wie gesagt, irgendwie mit
Seil. Stöcken, es gibt ja irgendwie diese Schnüre, die sind so irgendwie so zusammengedreht, irgendwie aus Nylon, super rissfest.
Genau, sowas halt in der Richtung. Ja. Also genau, so eine Plane und Moment, dann habe ich ja jetzt schon, warte mal, ich hatte Feuerzeug, Schweizer Messer, eine Plane. Dann wäre noch, genauso wie du, auch ein Schlafsack, weil das halt arschkalt wird. Und ich würde fast noch gerne zumindest eine Isomatte oder sowas in der Richtung haben, weil wirklich auf nacktem Boden zu schlafen ist, das ist so kalt. Ich glaube, das geht nicht. Aber dann hast du halt, dann habe ich schon 5 Sachen. Ich glaube, die letzte Sache wäre noch tatsächlich irgendein größeres Werkzeug wie eine Axt oder ein Messer oder sowas. Mhm. Oder so ein kleines Beil oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das letzte muss irgendwas sein, was mit Essen zu tun hat. Also was dir hilft, Essen zu machen oder zu kochen oder vielleicht sogar so einen kleinen Gaskocher oder sowas. Das wäre sogar auch ultra praktisch.
Es gibt ja immer diese, vom Bund gibt es ja immer diese irgendwie, keine Ahnung, diese Becher, das ist so ein Steckding, da hast du, keine Ahnung, eine Tasse, das ist irgendwie feuerfest, das kannst du auch irgendwie über die offene Flamme stellen und dann wird das irgendwie heiß. Kannst du Wasser mit abkochen?
Ja, sowas in der Richtung, also ja. Genau, also so ein Essgeschirr, wenn man das jetzt mal als ein Ding zählen würde, das wäre, glaube ich, noch ziemlich praktisch. Allerdings würde ich das vielleicht auch nicht machen, also nicht nehmen wollen und dafür mir irgendwas nehmen, womit ich vielleicht jagen könnte. Weil ich glaube, im Wald zu überleben ist echt extrem schwer zu bestimmten Jahreszeiten, weil es halt nichts gibt. Klar, zu bestimmten Zeiten im Sommer gibt es halt irgendwie Beeren oder sowas, aber irgendwann gibt es halt auch da nichts mehr. So, also dann musst du halt echt gucken, was du da findest, weil da ist nicht viel, ne? Also klar, du kannst dich von Pilzen ernähren oder Pilze
suchen, genau.
Ein paar Wurzeln, aber auch da muss man extrem vorsichtig sein, weil
ja, sind nicht alle genießbar, ja.
Genau, also da wüsste ich jetzt auch nicht.
Brennnesseln könnte man abkochen, das kann man auch essen.
Als, ja, irgendwie so als Mousse oder irgendwie sowas könnte man sich das irgendwie, genau. Was auch noch möglich wäre, wären vielleicht so Bucheckern.
Ja.
Also es gibt ja, früher gab es so Bucheckernmehl, also hat man das gemacht, aber auch das ist jetzt nicht so einfach.
Nicht so einfach zu finden. Ich glaube, Nüsse gibt es ja auch, aber da muss man auch erstmal gucken, findet man da welche? Irgendwie so Haselnüsse und so, diese Haselnussbäume, die können ja doch relativ, oder Sträucher sind das ja, glaube ich, die können ja relativ groß werden.
Ja, kommt halt drauf an, ob die jetzt gerade getragen haben. Also, und Also Haselnüsse, ja klar, die könntest du ganz gut finden. Walnüsse eher weniger, weil Walnussbäume sind nicht so die Waldbäume. Da wär, also wenn du da was findest, hast du Glück, würde ich sagen. Ja, also rein jetzt so vom Obstsachen her, mäßig, oder ich sag mal so von den Früchten des Waldes, ist es gar nicht mal so einfach. Und jagen ist, stelle ich mir fast noch schwieriger vor. Weil, ja, du musst halt irgendwie Tiere erlegen.
Und
Du
du musst
musst
die
sie.
irgendwann irgendwie noch ausnehmen. Also das ist ja dann
Genau.
auch noch mal eine Herausforderung.
Ja, genau. Also du musst es auch können und wissen, was du da machst. Also, ja, gut, teilweise ist es nicht so schwierig. Andererseits ist das Problem, was jagst du? Weil du hast jetzt gerade den Bären angesprochen. Diesen Bär, den isst du nicht mal in der Woche auf. Das schafft man gar nicht. Und vor allem, das Hauptproblem ist die Lagerung. Also, sag mal, du jagst jetzt einen Hasen. Einen Hasen kannst du theoretisch an einem Abend über ein Feuer irgendwie grillen. Dann ist das Fleisch safe. Da ist da nichts dran. Ne? Aber wenn du da ein großes Reh erlegst oder so, dann musst du das ja irgendwie lagern. Du kannst das ja nicht alles aufessen. Und das geht extrem schlecht in der Wildnis. Du musst es ja kühl halten, weil sonst gammelt es dir weg. Da kommen die Fliegen, setzen da ihre Larven rein und dann
Also
kannst du das nicht mehr.
ungenießbar. Ja.
Ja, das kannst du dann nicht mehr essen. Also, das ist alles nicht so einfach. Und allein erstmal irgendwie da ein Tier zu finden und dann noch irgendwie eine Waffe zu haben, mit der man das dann erlegen kann. Man hat ja jetzt nicht auch gerade so eine Schrotflinte dabei oder so.
Für gewöhnlich nicht, nee.
Ja, ich meine, der Amerikaner hätte das vielleicht.
Ja, der Amerikaner hat aber auch einen Sockenschuss.
Ja, genau. Ja, ein Bogen wäre vielleicht sogar noch ein relativ gutes Gadget.
Ja, weißt du was? Ich glaube, ich würde es anders. Ich würde sagen, ich nehme noch ein EPA mit.
Ein EPA? Was ein EPA?
Das ist
Das
von
hört sich
der.
an wie so eine Umwelt. Irgendwie eine Umwelt. War das nicht diese bei den Simpsons, bei dem Film, die EPA, die Umweltbehörde von den Amerikanern? Irgendwie hieß die nicht so komisch?
Ist das nicht die PETA?
Nee, PETA ist so eine unabhängige Umwelttierorganisation irgendwie.
Nee, hat damit eigentlich
Zu tun.
nichts zu tun. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wofür die Übersetzung stand. Das ist nämlich eine Essen, eine Ration vom Bund. Das
Ach
ist eine
so.
Ein-Mann-Packung. Und da sind so eine EPA-Packung, da hast du halt, das kriegst du irgendwie, keine Ahnung, wenn du Manöverübungen oder so machst, als Verpflegung. Da sind dann, je nachdem, was du für ein Ding bekommst, irgendwie zwei Tagesmahlzeiten drinne, so ein S-Bit-Kocher, so ein kleiner, löslicher Kaffee, irgendwie ein Isotonengetränk, Brot, Panzerplatten und so ein bisschen Aufstriche und so.
Also so ein Fresspaket quasi
Genau, im
zum.
Grunde so ein Fresspaket. Und dann natürlich zum Überleben noch ganz wichtig, EPA mitnehmen und hier von Ostmann ein Gewürzbehälter,
Jo.
ganz wichtig.
Und Onkel Benz, ne?
Genau, ich gehe nicht campen, ich steige auf keinen Berg ohne meine Räucherpaprika. So weit kommt's noch.
Und dann, was machst du auf Mount Everest? Machst du dann so ein bisschen Paprika so auf den Schnee drauf?
Genau, gibt's hier schön Tausch nehmen Räucherpaprika.
Übrigens, Leute, esst niemals Schnee. Also, das kann nach hinten losgehen.
Vor allem nicht den gelben.
Ja, generell.
Obwohl ich glaube, frisch gefallener ist okay. Nur bei liegendem Schnee ist das.
Ja, also ich rate schwerstens davon ab, weil
Ja.
das ist, weil da sind immer Sachen in der Luft, das ist nicht so optimal. Also, das ist, ja.
Es ist, glaube ich, auch nicht so ratsam, irgendwie im Wald einfach so, also beim Wandern oder so Bären zu essen, die irgendwie niedrig sind, weil es gibt ja irgendwie in Deutschland doch noch relativ viele Füchse. Und wenn die dann darauf urinieren, dann kann man sich da schnell mal einen Fuchsbandwurm einhalmen müssen. So heißt der auch. Ja. Gott,
Ja.
Überleben ist schwer.
Mein Leben ist nicht einfach. Hier, kennst du den Film Castaway?
Ja, Bobo? Hier mit
Tom Hanks.
Tom Hanks, genau.
Der dann auf einer einsamen Insel überleben muss und Wilson. Ja, sein einziger Freund ist ein Volleyball.
Ja.
Siehst du, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Ein Freund, ein Gesprächspartner, man muss irgendwas mitnehmen.
Ja, na, die haben das ja, also bei Seven vs. Wild ist es ja so, dass sie da wirklich alleine sind. Also die dürfen ja auch keinen Kontakt machen, sonst sind sie ja Kontakt haben, sonst sind sie ja, oh verdammt, disqualifiziert. Und ich glaube, das ist auch nochmal richtig hart.
Aber die werden doch aber schon irgendwie gefilmt, oder nicht? Anders geht das doch gar nicht, oder?
Die haben alle irgendwie so einen kleinen Koffer mitgehabt, wo Batterien drin sind und GoPros.
Ach so.
Also die sind da ist da jeder quasi noch sein eigener Kameramann.
Ach so, okay, also aber das wird schon so ein bisschen überwacht im Sinne von, dass die jetzt darauf achten, dass keiner dabei drauf geht, oder?
Die haben so einen Notruf-Peilsender dabei. Mhm. Die müssen irgendwie jeden Tag da einmal auf so einen Knopf drücken, der dann irgendwie dem Rettungsteam bestätigt, yo, alles gut, ich bin für den Tag irgendwie Check-in.
Ach so, okay, ja gut, dann.
Also die achten da schon auch auf Sicherheit und so, ja.
Aber können, also du hast ja gesagt, die werden da irgendwo ausgesetzt. Können die denn, können die sich in dem Wald begegnen? Also sind die so weit voneinander entfernt, dass wenn die jetzt einen Fußmarsch von 2-3 Stunden machen, könnten sie theoretisch aufeinander treffen? Oder ist das jetzt nicht so präzise gesagt?
Sie sind nicht so weit auseinander. Also sie sind so weit auseinander, dass sie sich, glaube ich, nicht hören können. Aber ich glaube, die sind schon irgendwie so 2, 3 Stunden auseinander jeweils. Und die sind auch an einem relativ großen Fluss und irgendwie einer ist, haben sie den haben sie da auf einer Insel abgesetzt und dann haben sie wahrscheinlich nochmal 3 auf dem Ufer und 3 auf dem Ufer abgesetzt.
Ah, okay, krass.
Also die sind schon relativ weit auseinander.
Mhm. Die müssen ja dann da auch so Challenge erledigen am Tag. Also quasi so eine kleine Aufgabe, die sie irgendwie bewältigen müssen, oder?
Genau.
Ist das kompliziert oder schaffen die das? Oder worum geht's da?
Genau, das sind immer so Tages-Challenges und die sind immer unterschiedlich. Also ich glaube, die erste war, dass sie eine Fackel bauen mussten.
Okay.
Und irgendwie die Fackel, die am längsten brennt, bekommt irgendwie am meisten Punkte.
Oh, okay.
Dann gab es irgendwie eine Aufgabe, wir machen jetzt das Ganze hier ein bisschen schwerer, irgendwie für jeden, also die haben ja nur 6 Gegenstände und die Kleidung am Körper mitgenommen. Und dann hieß es da irgendwie in der Einchallenge, wenn du einen Gegenstand wegpackst, also für den ganzen Rest des Events, dann kriegst du dafür 2 Punkte und für jedes Kleidungsstück nochmal 1 Punkt.
Oh,
und dann haben sie halt überlegt, okay, gebe ich meinen Schlafsack ab, gebe ich meine Plane ab, gebe ich mein Messer ab, irgendwie was brauche ich nicht. Dann hatten wir noch einmal, genau, da mussten sie irgendwie Feuerbogen machen, das hat aber, glaube ich, keiner gemacht oder keiner hat es hinbekommen.
Okay.
Und dann war da noch eine? Nee, ich glaube, das war's bisher.
Was wollte ich jetzt noch fragen? Kriegen die denn mit, wie der Spielverlauf insgesamt ist? Also erfahren die, wenn jemand aussteigt? Also erfahren Nein. die, ach so, gar nicht.
Okay, die
also
sind die wirklich für die Woche, haben die wirklich keinerlei Kontakt zu irgendjemandem außer sich selbst.
Okay, also das heißt, sie erfahren erst am Ende der 7 Tage, wer und ob sie selber gewonnen haben oder nicht.
Genau.
Also, okay. Also theoretisch gesehen hätte es auch so sein können, dass, ich sag mal, 6 Leute am ersten Tag sagen, nee, ich mach nicht mehr. Und der andere hält irgendwie 7 Tage durch und erfährt dann, dass die anderen nach dem ersten Tag schon aufgegeben haben.
Genau, kann sein. Ich glaube, es ist auch so, dass schon 2 am ersten Tag rausgeflogen sind.
Okay.
Einer, weil er sich irgendwie blöd am Kopf verletzt hat und einer, weil er wahrscheinlich irgendwas gegessen hat, was ihm irgendwie richtig abgefuckt hat.
Oh, okay.
Oh ja, irgendwie so ein, ich glaube, so ein Ratgeber irgendwie über Pilze und Bären wäre, glaube ich, nochmal ganz praktisch.
Ja, definitiv.
Irgendwie so, was kann man in der Natur und so alles essen?
Ja, so erstmal einen Fliegenpilz snacken, dann wird's aber lustig.
Hast du so eine Augen?
Ja, nee, also ich habe sowieso noch nicht verstanden, warum Leute Pilze verkaufen als Droge, aber gut, manche ist.
Du, ich habe nur nicht verstanden, warum Leute campen gehen, weil das ist auch kalt und nass.
Jein, wenn du, wie du gesagt hast, einen Camper hast, dann ist es nicht kalt und nass.
Dann ist es nicht kalt und nass, das stimmt. Aber dann hat man halt auch einen Camper, da hat man auch noch fließend Wasser und wahrscheinlich eine ordentliche Toilette.
Ja, zumindest halbwegs, ja. Ja, was soll ich sagen? Also, jetzt, ja, also das Zelten ist ja, glaube ich, vor allem für diejenigen, die jetzt nur mit dem Auto unterwegs sind, die Option, dass man dann halt einen Schlafplatz hat, ne? Und entsprechend, es ist, glaube ich, auch einfach, es ist einfach günstig, ne? Es ist günstiges Reisen, glaube ich. Campingplätze kosten generell nicht viel, weniger als Ferienwohnungen oder Hotels. Und wenn man halt günstig verreisen will, dann geht
das. Muss man immer auf dem Campingplatz? Also ich darf jetzt nicht irgendwie einfach sagen, ich stapfe jetzt irgendwie ein paar Stunden in den Wald und mache da irgendwie Wochenende.
Also in Deutschland, also das musst du nach den Ländern gucken, aber in Deutschland darfst du nicht mit einem geschlossenen Zelt einfach irgendwo in den Wald fahren und da dein Zelt aufschlagen und dann da drin übernachten. Also das ist verboten. Was du halt, wie ich halt meinte, was du halt darfst, ist Biwaken. Also das heißt, Du hast kein geschlossenes Zelt, sondern einfach nur eine Plane, die du über deinen Schlafplatz spannst. Aber das ist halt dementsprechend auch kalt und natürlich können dann auch entsprechend Tiere kommen oder weiß der Geier was. Also ja, und in Frankreich und Italien, wo es, ich sag mal, im Sommer relativ unproblematisch ist mit der Kälte, da ist es auch so, dass du nicht einfach irgendwo parken darfst und dann da dein Zelt aufschlagen willst, darfst. Also da musst du dann auch auf den Campingplatz. Also das ist da alles genormt und geregelt. Dafür, und das muss man auch den Franzosen zugutehalten, ist der Strand allgemein gut. Also da darf keiner irgendwie ein Grundstück direkt am Strand haben und dann irgendwie die besten Strandplätze dir klauen oder sowas.
Oder so.
Genau, also da gibt es kein Vorrecht. Also ja, das ist ganz, ganz, ganz gut. Aber ja, ich glaube, es ist einfach eine Kostenfrage. Also für manche, und ich glaube, manche mögen das auch einfach so.
Apropos Strand, da habe ich auch nochmal. Das ist aber auch kalt und relativ nass.
Wir sind ganz schön viel draußen, diese Folge.
Ja, heute, ich habe auch gesagt, heute ist irgendwie Outdoor-Folge. Okay. Strand mag ich sehr gerne, aber jetzt nicht, wenn man denkt, irgendwie hier, oh, schönen Tropenstrand. Schönster Strand, den ich je gesehen habe, an der Nordsee, mitten im Herbst, relativ stürmisch.
Okay.
Also war wunderschön.
Okay, an der Nordsee.
Genau, so um Cuxhaven rum. Ich hab da noch Familie in der Gegend.
Ach so.
Und war da deshalb, das war da öfter mal in der Jugend und auch im frühen Erwachsenenalter. Und das war dann halt nicht immer so zur Saison, war halt dann nicht irgendwie im Sommer, sondern war halt mal irgendwie, keine Ahnung, Frühling halt, ne, Vorsaison oder dann irgendwie im Herbst, so zum Winter hin. Und das also wirklich so ein herbstlicher Strand ist natürlich arschgrau, mega windig, hat aber auch was irgendwie. Wenn man da wirklich dann ganz allein ist und es ist so ein bisschen Wellengang und es ist alles so ein bisschen gräulich.
Ist ein schönes so, Herbstmotiv, ne?
Ja, ja, es ist schon, also wenn man dann irgendwie noch so ein bisschen noch über das Schalten und Walten des Universums nachdenkt, kommt man da in so eine sehr philosophische Stimmung.
Sofern man eine Mütze und eine dicke Jacke anhat.
Und das vorausgesetzt, in Badehose würde ich da nicht hingehen. Das ist dann zu nass und zu kalt.
Zu nass und zu kalt, ja. Ja, die Nordsee ist von uns aus gesehen ja relativ schnell erreichbar. Also was Meer jetzt angeht. Ja, ich war auch schon öfters mal an der Nordsee. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was mir jetzt so, ob mir jetzt die Nordsee oder so am besten gefallen würde, jetzt zu der und der Jahreszeit. Also Meer ist irgendwie immer für uns, die wir im Binnenland leben, irgendwie beeindruckend. Oder zumindest für mich ist das so, genauso wie Berge, das ist auch irgendwie beeindruckend. Wir kennen das halt nicht anders. Also wir kennen kein Meer, was uns begrenzt, und wir kennen keine Berge, die uns irgendwie eingrenzen. Ja, also es ja, ist obwohl, alles, ja. Meer ist überall irgendwie schön.
Genau, obwohl eigentlich Berge, also der, also na gut, jetzt nicht wirklich Berge, Berge, aber der Harz ist bei uns ja auch nicht allzu weit weg.
Ja, das stimmt, ja. Aber das ist jetzt nicht so nah dran und das ist, also ich glaube, die Alpen sind einfach nochmal eine andere Kategorie.
Ja, die sind schon mal ein Stück größer.
Ja, das stimmt. Aber die Nordsee ist auch sehr schön. Ich war da auch mehrere Mal. Ich habe in Norden da auch Verwandtschaft. Und wir waren ja auch gemeinsam mal auf Amrum, dem, ich glaube, dem breitesten Sandstrand, den Deutschland zu bieten hat. Kann das sein? Also wegen dieser Sanddüne da.
Genau, genau. Das war auch relativ windig. War irgendwie Klassenfahrt oder so. Mhm. Also noch mit dem Schiff sind wir da, müssten wir da rüber tuckern.
War tatsächlich auch während des Herbstes, wollte ich sagen, genau.
Ja, genau, genau. Da war das komische Ding, wo wir diese Insel vermessen mussten.
Ja, was wir nicht alles so erledigen mussten.
Ja. Ja, Insel vermessen, ja. Nee. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Nordsee, auch der Grund, warum ich Camping nicht mehr mag. Denn ich war einmal campen, auf dem Campingplatz sogar, in der Nähe der Nordsee.
Und dann?
Mega Sturm, der halbe Campingplatz ist abgesoffen.
Ach so.
Und dann wachst du da auf in deinem Zeltchen, weil es auf einmal so scheiße kalt ist und auf einmal ist auch alles so nass und du so, hab ich Zelttür aufgelassen? Und dann machst du die Augen auf und siehst, oh scheiße, der ganze Boden ist nass. Du liegst hier in der Pfütze drinne.
Nein, das schwimmt das Zelt schon weg.
Oh also das war sehr unangenehm.
Okay, ich gebe zu, dass das sind schlechte Erfahrungen.
Ja, ich muss sagen, ich merke jetzt richtig, es fasziniert mich, dieses Seven vs. Wild und so, und jetzt auch die ganzen Gipfeldoku. Die Natur ist faszinierend, ja. Und wahrscheinlich wunderschön,
aber, ich will
aber nicht für mich.
Ja, oder du musst ja eine kleine, irgendwie so ein kleines Blockhaus mieten oder so eine Ferienwohnung oder so, von dem du dann aus in die Natur wanderst und am Abend schön wieder zu Hause im Warmen, ja, in der warmen Dusche und einem schönen Bett.
Es gibt ja so Urlaubsangebote irgendwie in Finnland und Norwegen, wo man sich irgendwie für eine Woche oder so irgendwie so eine Blockhütte oder so im Norden mieten kann.
Mit Sauna.
Ja, mit Sauna oder so. Ich glaube, das wäre mal ganz nett. Aber da hat man halt dann auch, da ist man halt im Haus, da hat man eine Heizung, irgendwie eine Sauna, ein Bad. Und man muss da nicht irgendwie draußen im Schnee rumstapfen.
Ja, das ist darüber. Ich denke, das ist das, was du willst.
Ja, genau, das ist ja das Ideale. Aber das ist dann halt auch nicht so wirklich Natur. Das ist dann so ein bisschen.
So eine Mogelpackung oder was?
Ja, es ist halt, ja, so ein bisschen Glamping. Wie gesagt, man muss irgendwie mit Glamping anfangen.
Ja, also ich glaube, da muss man einfach nach Gefühl für sich selber entscheiden, was man mag und was man kann. Und ich, also ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Camping-Fan, weil einfach mir das oft doch zu kalt ist und man muss dann halt auch mit dem jeweils anderen, falls man jetzt zu zweit verreist, gut, man kann auch alleine verreisen, dann geht das, muss man halt auch zurechtkommen. Tatsächlich habe ich ja mal so eine kleine Alpenwanderung gemacht, wo wir dann aber immer quasi in unterschiedlichen Hütten, die dann in den Bergen waren, quasi, da gab es dann Übernachtungsmöglichkeiten. Aber es gab tatsächlich auch jemanden, der uns, naja, so passiv begleitet hat. Also der hat quasi, ich glaube, dieselbe Wanderung gemacht, aber ist halt nicht in die Hütten gegangen, sondern der hatte sein eigenes Zelt dabei. Und das ist natürlich dann, das musst du halt dann da hast du nochmal zusätzliches Gewicht auf dem Rücken. Das ist ja dann nochmal mehr anstrengend.
Ja, stimmt, so ein Zelt, das wiegt ja auch was, ne?
Ja,
Stangen und so.
Da war es wirklich so, erster Tag, wir waren ja in den Hütten, ne? Also uns war jetzt nicht so kalt, aber es gab dann halt ein Gewitter. Ne? Also es ist jetzt nicht unüblich, dass es mal im Sommer in den Bergen Gewitter gibt, aber der war halt dann in seinem Zelt und ich weiß nicht, ob man so gerne im Zelt irgendwie bei Gewitter...
Bei Wetter... Ja, dann ist die ganze Plane so nass und dann kommt man da irgendwie ran und dann, wenn man da ja rankommt, dann dringt das ja irgendwie manchmal durch die Plane durch und kommt dann in den Innenraum und das ist dann alles... Yuck.
Also Sam vs. Wild, ganz nice, aber ohne uns.
Ja, ich glaube, ich bin dann lieber der Stereotyp, der dann da mit hochgelegten Beinen in seinem Sessel sitzt, irgendwie Chipstüte auf dem Bauch und sich dann beschwert, Feuer hättest du aber auch schneller machen können. Amateur. Ja, da werde ich, glaube ich, mal so zum stereotypischen Zuschauer.
Aber die Folgen sind noch relativ lang, ne? Immer so 20 Minuten oder noch länger?
Ist, glaube ich, die sind relativ lang. Es ist immer ja, so 20 Minuten, eine halbe Stunde pro Folge irgendwie.
Ja, naja. Ja gut, also es ist natürlich eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, warum die Leute das vielleicht aktuell sehr gerne machen, ist halt Corona, ne? Also du bist halt unabhängig, du hast deinen Camper, du musst niemandem begegnen, du stellst dich irgendwo hin oder legst dein Zelt irgendwo auf. Und ja, außer vielleicht mal den Campingplatz war zu bezahlen oder so, war es das dann an Begegnungen. Und das ist dann für manche, fürs Verreisen auch ganz praktisch, ne?
Ja, stimmt, da hast du halt die Möglichkeit, irgendwie rauszukommen, irgendwie nicht, also vor allem, wenn du irgendwie in der Stadt wohnst oder so, hast du halt die Möglichkeit, rauszukommen und du bist dann halt nicht irgendwie, ne, du kannst halt irgendwie 2G, irgendwie die Kontaktbeschränkung kannst du dann einfach sehr einfach einhalten, weil du halt einfach in der Natur bist und da sind halt die meisten Menschen nicht.
Jo. Ja, außerdem, außer dem Hirsch kannst du da niemandem begegnen oder dem Elch. Ah. In Schweden ist das schon möglich. Oder in Norwegen.
Ja, da gibt es ja.
Denke an hier. Ein Mann, ein Fjord.
Ja, genau. Sitzt er da nackt mit seiner. Halbnackt, nur mit Schürze bekleidet, da auf seinem Elch.
Ja. Naja.
Naja, ist halt. Der Mensch und die Natur.
Ein ewiger Kampf. Okay, ich würde sagen, wir sind, glaube ich, am Ende mit unserer kleinen Outdoor-Folge, von der wir gar nicht wussten, dass es dahin tendiert, aber es war ein sehr spannendes und lustiges Gespräch mit dir, wie immer.
Ja, wir haben fast alles abgedeckt. Wir sind vom Bergen ins Flachland. Ahnung. Wir haben Tauchen nicht besprochen. Ist auch schön. Ist nass.
Stimmt.
Und kalt.
Kommt drauf an, wo du tauchst. Manchmal sind auch Wasser 30 Grad oder so.
Ja gut, okay, dann immer nass, manchmal warm, manchmal kalt.
Ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, weisen wir euch noch darauf hin, dass ihr uns im Internet findet, nämlich auf der Facebook-Seite bisschen anders der Podcast, wie auch auf Instagram ein bisschen anders der Podcast, heißen wir da genauso. Und dort findet ihr die Thumbnails und die Postings zu den einzelnen Folgen. Und da könnt ihr gucken, ob euch das gefällt oder ob euch das anspricht. Und ja, außerdem haben wir noch eine Playlist, ne?
Genau, da fügen wir jeweils einen Song hinzu. Einmal du, einmal ich. Auch die Folge wieder. Ich habe, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und ich den Interpreten mochte von Clemens Laconia, The Perverted Dance, ein Riff auf den Philosophen Slavoj Žižek und seine Theorie, was Macht angeht.
Okay. Ich habe wahrscheinlich wieder den krassen Gegensatz dazu. Ich habe Skeeter Davis, The End of the World von 1962.
Oh, schön.
Ja, in diesem Sinne sind wir dann, glaube ich, auch raus.
Raus.